Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ein herzliches Willkommen bei Deutschlandfunk Nova und hier bei mir in unserer kleinen, feinen Mal gucken, was so auf den großen und kleinen Screens dieser Welt rumflimmert, Show am Dienstagabend. Wir gehen ins Kino in Volker Schlöndorffs neuen Film Rückkehr nach Montauk, sehen da Nina Hoss und Stellan Skarsgård und wir holen uns die Horrorfilm-Produzentenlegende Jason Blum ins Studio. Den hat Anna Wollner für uns getroffen und sich mit ihm übers gepflegte Gruseln unterhalten. Vorher aber und hauptsächlich wollen wir jetzt gleich erstmal gemeinsam unterwegs sein und zwar an der Berlin Rebel High School. So heißt eine Doku, die Donnerstag ins Kino kommt, die uns eine Schule zeigt, auf die sicher die allermeisten von uns auch gerne gegangen wären. Es ist die SFE Berlin, die Schule für Erwachsenenbildung und deren Motto lautet: In 3 Jahren, also quasi Oberstufenzeit, ohne Zensuren, ohne Leistungsdruck und andere schulische Zwänge erfolgreich zum Abi. Parallel stehen alle an der Schule, also Schüler, Lehrer, Verwaltungsangestellte, alle auf einer Stufe, alle entscheiden an dieser Schule über alles gemeinsam. Ziemlich irre. Der Dokumentarfilmer Alex Kleider hat so einen Jahrgang über die gesamte Zeit mit der Kamera begleitet und fast alle haben am Ende auch auf Anhieb das Abi geschafft. Da geht's gleich hin in einen Hinterhof am Berliner Mehringdamm. Wir sprechen mit dem Filmemacher, mit Lehrern und Schülern der Berlin Rebel High School. Also Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich habe euch einen Ausflug versprochen und den machen wir jetzt. Und zwar in die Schule für Erwachsenenbildung in Berlin, die SFE. Denn genau in dieser Schule ist die Dokumentation gedreht worden, Berlin Rebel High School, die am Donnerstag in den Kinos läuft. Eine sehr außergewöhnliche Doku über eine ebenfalls sehr außergewöhnliche alternative Schule, in der man auf das Abitur vorbereitet werden kann, ohne permanentem Noten- und Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Sehr spannendes Konzept. Alexander Kleider ist der Regisseur des Films. Er ist bei uns. Hallo Alex.
Hallo.
Außerdem noch Klaus Trappmann, ist Hallo. Deutschlehrer hier an der Schule. Und Beate Ulreich, Koordinatorin der Schule, ist auch bei uns.
Ja, auch hallo.
So, grüße euch drei. Erstmal, Alexander, mit dir anzufangen. Dein Beweggrund, überhaupt diese Doku zu drehen, ist ein relativ naheliegender. Du bist selbst Schüler dieser Schule gewesen. Hat die einen so bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen, dass du da einen Film drüber machen musstest, wolltest? Wie war das?
Ja, sicherlich auf jeden Fall. Also ich denke, die Schule ist so außergewöhnlich, die hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck und so eben auch bei mir. Und als die Idee entstanden ist, diesen Dokumentarfilm zu machen, da hatte ich natürlich ganz viele verschiedene Vorstellungen. Und ja, ich denke, es ist ganz gut gelungen, jetzt nochmal die Schule einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen.
Alternativ ist immer so ein Schlagwort. Alternativ zu anderen Schulen, alternativ zur Regelschulform. Klaus, lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, was denn hier so alternativ und so anders ist. Du bist schon lange an dieser Schule Lehrer. Die Schule gibt es schon seit 1973. Seit wann unterrichtest du hier Deutsch?
Ich glaube, ich bin 1973 eingestiegen.
Tatsächlich von Beginn an dabei?
Nicht ganz von Beginn. Also die erste Gründerphase habe ich verpasst, aber dann war ich dabei. Ab 1973 Winter, glaube ich.
Erzähl mal ein bisschen was zum Unterrichtskonzept, das ihr hier verfolgt. Wie geht das, Schüler auf ein Abitur vorzubereiten, ohne dass die hier permanent Klausuren schreiben müssen, die benotet würden, ohne dass man sie mehr oder weniger zwingt, herzukommen? Denn die Schüler haben das letzten Endes hier selbst in der Hand, inwiefern sie sich einbringen und inwiefern sie auch mitmachen.
Das ist richtig. Es gab ja damals, ich komme aus der 68er-Bewegung, die Parole vom Marsch durch die Institutionen. Das heißt, als Lehrer in die staatlichen Schulen gehen und da Sand im Getriebe zu sein. Aber wir hatten eben von Anfang an viele Schüler, die wollten das nicht. Die wollten ihre eigene Schule gestalten, ihre alternative Schule. Das war auch der Beginn der Alternativbewegung überhaupt, dass man gesagt hat, wir schaffen kleine, befreite Inseln in einer anders gearteten Gesellschaft, weil wir nicht so lange warten wollen, bis alles anders ist. Und das wurde auch damals auf dem berühmten Tunix-Kongress ausgedrückt, der versuchte, die versprengte Linke zu sammeln. Und da entstand auch ein anderes Alternativprojekt, die Taz, die Tageszeitung. Also von Anfang an war klar, das war eine Schülerschule, das war eine Schülergründung, kein Direktor, keine Noten, keine Zeugnisse, keine Versetzung und Basisdemokratie. Das waren die Säulen, die von den Schülern uns signalisiert wurden. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das sind meiner Meinung nach die Grundfesten der Schule. Es hat sich im Detail vieles geändert in der Atmosphäre, aber diese Sachen sind geblieben.
Dann würde ich an der Stelle nämlich gerne mal die Beate ins Spiel bringen, weil das auf den ersten Blick erstmal nach einem ziemlichen Fantasiekonstrukt klingt, wenn man das nicht kennt. Basisdemokratische Schule. Schüler können mitentscheiden, was an dieser Schule passiert oder auch nicht passiert. Wie funktioniert das bei euch im Tagesgeschäft?
Das funktioniert schon mal genau so, wie du es gesagt hast, nicht. Es ist nicht so, dass die Schüler mitbestimmen, die Schüler und Schülerinnen, sondern wir alle haben eine Stimme. Wir sind alle Vereinsmitglieder. Das heißt, sie bestimmen. Und nicht mitbestimmen. Ne? Also sie bestimmen, weil wir sind ja auch als Angestellte eine Minderheit. Das geht alles im Alltag, gibt es oftmals Ungereimtheiten, das ist völlig klar. Es ist sehr viel anstrengender, als wenn du eine Hierarchie hast. Es ist aber auch sehr viel erfüllender und befreiender, so auch eine Vollversammlung mal zu mal genervt aus einer Vollversammlung wieder rauszugehen, aber zu wissen, diese Entscheidungen wurden von allen getroffen, die da getroffen werden. Also alles, was ich tue, wird kritisch betrachtet. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich kenne das Ganze ja auch als Schülerin. Das ist diese basisdemokratische Arbeit, die du jetzt in der Vollversammlung hast, die hast du auch in der Klasse. Also auch die Klasse wird von allen mit organisiert. Es gibt keinen Klassenlehrer, keine Klassenlehrerin, niemand nimmt dir diese Aufgaben ab, diese Klasse also zum Funktionieren zu bringen. Das macht die Schülergemeinschaft selbst.
Sind dem irgendwelche Grenzen gesetzt? Ich frage das ganz bewusst so, um das verständlich zu machen für Leute, die zu denen über 90% gehören, die auf Regelschulen waren oder sind. Geht das so weit, dass Schüler hier die Macht haben, um mal ein unbequemes Wort zu bedienen, Unterrichtsinhalte abzuändern, zu bestimmen, einen Lehrer, mit dem die Klasse dann unzufrieden ist, loszuwerden, zu ersetzen, auszutauschen? Selbst für eine Basisdemokratie gibt es ja Rahmenbedingungen und Regeln, anders kann es ja nicht funktionieren.
Das stimmt. Also es ist natürlich nicht so, dass hier irgendjemand die Macht ergreift, ja, oder ergreifen möchte. Natürlich gibt es Auseinandersetzungen und Konflikte.
Du weißt, was
und,
ich meine, ne?
Wenn ja,
sich
ja,
da
ja,
jetzt,
ja,
also
ja.
Ich konstruiere schon, nur was. Genau. 50 Schüler tun sich zusammen und sagen so, wir 50 sind ja quasi 50 Stimmen, ne? Wenn wir uns zusammentun, könnten wir ja eine gewisse Macht ausüben. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, das könnte auch passieren. Wir hatten auch schon Bürobesetzungen in den 90er Jahren, ja, so ist das nicht. Aber das ließ sich dann doch letztendlich alles auf einer Vollversammlung in irgendeiner Weise wieder klären. Ja, das kann sehr anstrengend sein, dieser Prozess. Und wenn es unsinnige Entscheidungen gäbe oder Entscheidungen, die gegen jegliche Rechtsform verstoßen würden, ja, dann hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, anders, also auch gegen 50 Schüler und Schülerinnen vorzugehen, weil wir sind ja eingebunden auch in ein großes Kollektiv hier oder in eine große Gemeinschaft, den Mehringhof. Ja. Also hier kann jetzt niemand sagen, wir verkaufen unsere Räume oder irgend so ein Unfug. Ja. Das geht gar nicht, weil wir als Schule, als Einzelprojekt sind ja auch noch verantwortlich den anderen Projekten gegenüber.
Basisdemokratie innerhalb eines gestalterischen Rahmens letzten Endes.
Ja.
Alex, du hast den Film gemacht über diese Schule, du bist selber Schüler gewesen. Wir sprechen auch gleich noch in einem anderen Gespräch mit zwei Schülern, die aktuell hier auf diese Schule gehen. Trotzdem die Frage an dich, inwiefern hat denn diese Schule dein Leben verändert, von sicherlich auch ursprünglich einer Regelschule kommend? Was hat diese Schule einfach nur für dich so außergewöhnlich gemacht?
Also die Schule hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Ich war vorher in meiner vorigen Schulzeit eher negativ geprägt von der Schule. Ich habe mich eigentlich gelangweilt. Ich habe das Gefühl gehabt, es wird nur Wissen abgefragt. Es geht nur um Wettbewerb und Konkurrenz. Und hier an dieser Schule habe ich erst so einen gewissen Grad der Reife erworben. Ich habe gelernt, wie man Demokratie tatsächlich lebt und umsetzt. Und ich habe natürlich auch wahnsinnig viel gelernt durch den viel spannenderen Unterricht, weil er eben nicht auf Zwang und Disziplin gegründet ist, sondern auf Neugier und Freude.
Ihr gebt den Staffelstab sehr schön an euch weiter. Wir landen nämlich gerade wieder automatisch bei Klaus. Mhm. Was ist denn für dich eigentlich dieses möglicherweise gefährliche oder auch vergiftende oder blockierende, was Schulnoten mit sich bringen?
Oh, das ist schwer zu sagen, aber Schulnoten sind im Grunde ein falsches Instrumentarium. Das greift zu kurz, das erfasst ganz viele Talente, die Schüler haben, überhaupt nicht. Ich frage mich oft, ich habe so begabte Schülerinnen und Schüler, warum haben die nicht schon längst Abitur? Was ist mit denen geschehen an den Schulen, dass die so verprellt wurden vom Bildungssystem? Es ist auch so, dass ja keiner den Knopf genau weiß, den man drücken muss, damit jemand plötzlich lernt, damit jemand Sachen begreift. Das kommt manchmal viel, viel später. Und dann muss man doch sagen, ich habe geholfen, diesen Lernweg mit zu unterstützen, auch wenn das Ergebnis vielleicht viele Jahre später kommt. Bei Alex war das so, er war ja mein Schüler in Kunst und Deutsch, dass er als einer der ersten in Kunst eine Prüfung gemacht hat über Film. Das war damals im Kunstunterricht nicht üblich bei der externen Prüfung, weil der Prüfer, der musste ja jetzt Clips besorgen von Filmen. Und das hat er wirklich gemacht. Er kriegte einen Clip von Eisenstein, Treppenszene, und einen von Hitchcock, Treppenszene. Und das war eine tolle Prüfung. Und er hat eine gute Note gekriegt. Und ich glaube, dass ihn das auch mit ermutigt hat, diesen Weg zu gehen. Ja, und hier an der Schule kannst du eben ganz unkonventionelle Sachen machen. Du musst viel von dir selber geben, von deinen eigenen Begeisterungen. Die liegen bei mir natürlich im Bereich Kino, Theater, Museen. Und dann ziehen die Leute mit, wenn die sehen, dass du dir das Spaß macht. Wenn du nicht dich mühsam durch den Rahmenplan quälst, sondern wenn du Sachen den Leuten nahebringen willst. Und dann ist es auch egal, was du machst. Wenn du eine Sache gut machst und begeistert machst, dann ist es gut für die Prüfung am Ende.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt meiner Ansicht nach dem, was ich aus der Doku mitgenommen habe, gerade selbst genannt, dieses böse Wort Rahmenplan und das verbunden mit einem Denken, mit einem pädagogischen Denken von Klausur zu Klausur. Könnt ihr euch hier als Lehrer an der Schule einfach auch deshalb mehr Geduld mit den Schülern leisten, weil ihr eben nicht innerhalb eines Rahmenplans von Klausur abhaken zu Klausur abhaken denken müsst?
Das ist so. Also wir haben natürlich die real existierende Prüfung im Blick, aber wir wissen auch, dass man in der Prüfung ja viel weniger abfragen kann, als im Rahmenplan verlangt ist. Also wir fokussieren uns auf das Notwendige für die tatsächliche Prüfung und in dem ganzen restlichen Bereich entsteht unsere Freiheit. Und wenn die Leute sagen, wir wollen nicht nur das kleine Überlebenspäckchen für die Prüfung, wir wollen alles Mögliche wissen, dann ist hier unbegrenzte Möglichkeit, unbegrenzte Zeit. Und ja, zum Teil haben wir natürlich jetzt durch das Zentralabitur auch Prüfungsschwerpunkte. Auf die können wir ganz gezielt hinarbeiten. Andere Sachen können wir weglassen. Und wenn die Leute Lust haben auf mehr, dann können sie das tatsächlich machen. Und also wie gesagt, wir lernen aber hier nicht nur fachlich, sondern es ist auch hier soziales Lernen. Die müssen die Schule putzen, die müssen in Vollversammlung sich um Finanzen kümmern. Das ist ja die gelebte Demokratie. Wir sprechen nicht nur in Gesellschaftslehre über Demokratie, sondern wir machen sie. Und als jetzt die Jury kam vom Deutschen Schulpreis, da haben wir gemerkt, dass die das gerade interessiert. Das ist eine Sache, die die befürworten und die die hoffen, an Regelschulen einführen zu können. Mein großer Traum ist ja übrigens auch, dass wir eines Tages überflüssig werden, weil alle Schulen so sind, wie wir jetzt sind. Das wäre natürlich für uns das Ende, aber es wäre ein schönes Ende.
Dann seid doch einfach weiterhin leuchtende Ikone unter all den Nachahmern. Ihr müsst ja nicht deshalb gleich den Laden dicht machen.
Das machen wir auch nicht.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit. Es gäbe noch 15.000 weitere Fragen zu stellen. Die klären wir dann bei den nächsten Malen. Für heute belassen wir es bei einem Dankeschön bei Beate Ulreich, bei Klaus Trappmann und Alexander Kleider, dem Macher dieser Dokumentation Berlin Rebel High School, ab Donnerstag in den Kinos und für euch eine ganz klare Reingehen und Angucken Empfehlung. Dankeschön.
Wunderbar. Dankeschön.
Ich habe euch versprochen, dass wir auch noch mit zwei Schülern der Schule reden wollen, über dieses ganz besondere Unterrichtskonzept, das hier verfolgt wird, seit 1973 mittlerweile schon. Und vielleicht stellt euch beide einfach mal kurz selber vor.
Hi, ich bin die Claudi, bin 22 und komme aus Karlsruhe ursprünglich.
Ja, hallo, ich bin Aaron, bin 19 Jahre alt und komme aus Berlin. Claudia und Aaron, erste Frage obligatorisch. Was hat euch dazu bewogen, euch an dieser Schule hier zu bewerben, die ja nun wirklich so ganz anders ist als die Regelschulen, die man sonst so kennt?
Also ich bin schon früher auf anderen freien Schulen gewesen, immer so ein bisschen im Wechsel mit staatlichen Schulen. Und im Großen und Ganzen habe ich mich auf staatlichen Schulen immer relativ unwohl gefühlt. Bin ich so gut damit zurechtgekommen, dass ich einfach hinnehmen musste, was mir gesagt wurde. Teilweise Sachen da als sehr bescheuert und auch nicht wirklich lehrreich empfunden. Und dann, als ich dann, wenn ich so will, den Tipp hierher bekommen habe und mir das Ganze hier anguckt habe, war ich dann auch recht schnell überzeugt und begeistert.
Wie war es bei dir, Claudi?
Ich war permanent auf einer staatlichen Schule, auf der ich nicht so gut klargekommen bin. Also mit meinen Mitschülern schon, mit den Autoritäten weniger. Also das hat mich dann dazu bewegt, ein komplett anderes pädagogisches Konzept auszuprobieren. Und ich habe von der Schule von Freunden gehört und ja, die Philosophie dieser Schule ist genau das, was ich brauche, um mein Abitur nachzuholen.
Was glaubt ihr, warum das hier besser funktioniert? Es kann ja nicht einfach nur am Weglassen von Autoritäten liegen. Es muss ja noch mehr dahinter stecken.
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich hier ohne jeglichen Leistungsdruck zu haben, ohne in diese Schubladen aus gut und schlecht oder sitzen bleiben oder was auch immer gesteckt zu werden, da kriegt man einfach Bock drauf, so von sich selber aus Sachen zu lernen, zu lesen, Sachen zu recherchieren.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was ich auch noch als wichtig auffassen würde, ist, dass ich es unsinnig finde, zu glauben, dass es für je eine Schulform gibt, die für alle Schüler und alle Schülerinnen die richtige ist. Und dementsprechend ist es super, Alternativen zu haben. Hiermit eine Alternative zu dem Modell der staatlichen Schulen und eine, die mir persönlich zumindest mehr zusagt. Die Freiheit, die ich hier auch habe, zumindest in den Grenzen des Rahmenplans, mir meinen Stoff selber zu suchen, die Art und Weise, wie ich mit meinem Stoff umgehe, mir selber zu suchen, empfinde ich auch als extrem angenehm, weil ich dann halt, wenn ich ein Thema spannend finde, da tiefer reingehen kann, vielleicht auch mal ein Werk von irgendwem ganz lesen kann und was anderes dann halt nicht so gründlich bearbeiten kann und so ein bisschen mir meine eigenen Schwerpunkte und meine eigenen Methoden suchen kann.
Die Doku zeigt uns ganz unterschiedliche und sehr interessante Phasen eines klassischen Schulwegs hier an dieser Schule. Nämlich, dass oftmals als erstes, wenn man hier neu hinkommt, es so eine große Begeisterung gibt, so eine Last, die von vielen abfällt, aus genau den von euch beschriebenen Punkten, dass dieser immense Leistungsdruck, der oft in den Regelschulen ist, dass es den hier nicht gibt, dass es auch keine Noten gibt. Aber dann bei manchen Schülern doch so ein bisschen dieser Turning Point kommt, an dem man feststellt, auch wenn sich die Schule gegen diese Leistungsgesellschaft stellt, gibt es irgendwie ja schon eine gewisse Form von Leistungsdruck. Denn wenn ihr zum Abitur zugelassen werden wollt und wenn ihr das Abitur dann auch bestehen wollt, müsst ihr ja gewisse Lernziele schon erreichen.
Also was ich erlebt habe, war halt eine gewisse Schwierigkeit, damit zurechtzukommen, dass ich halt hier sehr viel Freiraum habe und sehr viel für mich selber gucken muss, was ich tue und wie ich es tue und mir halt viel selbst auch holen muss und mir halt nicht alles hinterhergetragen wird. Und damit bin ich ein bisschen am Anfang hingefallen, mich daran anzupassen, aber ja genau nicht damit, dass dann hier zu viel erwartet wurde. Also das war mir klar, weil es ist ja am Ende immerhin noch eine zentrale Prüfung, auf die es hinausgeht.
Wie ist das für dich, Claudia, dass es eben jetzt nicht die Lehrer gibt, die einem permanent in den Hintern treten und mit schlechten Zensuren drohen, sondern dass man diesen Antrieb wirklich aus sich selber holen muss?
Ja, also diesen Turning Point, von dem du geredet hast, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Also ich sage noch bewusst, weil ich bin jetzt erst im zweiten Semester, also seit einem Jahr auf der Schule. Bin auch quer eingestiegen, ich war auch nicht seit Anfang an da und die Begeisterung ist in mir immer noch da. Ich muss halt persönlich mit diesem Druckproblem, was ich habe, klarkommen oder halt mich damit irgendwie abfinden. Weil sobald ich weiß, dass ich etwas tun muss, schiebe ich es komplett von mir weg und will es gar nicht mehr machen. So. Und das fällt hier in gewisser Weise weg, in gewisser Weise auch nicht, wie du sagst, weil wir müssen ja auch irgendwann Abitur schreiben. Aber ich glaube, über den Weg dahin, den man sich so frei selber gestalten kann, nach eigenem Kopf und nach eigenem Willen, ich denke, das kriegt man im Endeffekt dann gut hin. Also ich habe ein bisschen Angst davor noch, aber ich bin guter Dinge, weil ich mich jetzt schon durch diese paar Monate auf der Schule so weiterentwickelt habe innerlich, dass ich keine Bedenken habe, mein Abi nicht zu schaffen hier.
Ihr als Schüler schmeißt ja auch die ganze Schule hier. Wie findet ihr das? Was genau sind bei euch so Zusatzaufgaben? Und Stichwort Belastung für das Lernen, was man nebenbei ja auch noch hat.
Also es gibt zum einen so die immer wiederkehrenden Aufgaben, die sich so die auf die Klassen aufgeteilt sind, wie dann Frühstück machen. Wir haben hier jeden Morgen eine paar Leute aus einer Klasse, was dann die Klassen durchrotiert, die Frühstück machen, damit die Leute halt hier Frühstück essen können. Und dann putzen, diese Geschichten. Die würde ich vielleicht jetzt anderen anders, aber ich würde die als sehr gering einschätzen, weil wir als Klassen da durchrotieren. Dementsprechend musst du vielleicht einmal im Monat irgendwie Frühstück machen oder so, und das kann eigentlich nicht zu viel verlangt sein, in meinen Augen. Und was es sonst gibt, ist natürlich, dass man sich selbst irgendwo da einbringt und dafür sorgt, dass alles am Laufen bleibt, wo man sieht, dass man die Fähigkeiten dafür hat. Das ist, glaube ich, für jeden sehr unterschiedlich. Das sind zum Beispiel Sachen wie, dass ich mich ja schon ein bisschen mit freien Schulen und damit auseinandergesetzt habe, wie die funktionieren, was die Konzepte sind. Deswegen ich dann auch versuche, bei so den strukturellen Elementen ein bisschen da meine eigenen Ideen mit einzubringen und ja, dafür zu sorgen, dass das Ganze besser läuft.
Also das, was Aaron schon gesagt hatte, wie Frühstück machen, putzen etc., kriegt man auch echt gebacken, weil wir sind hier einige Klassen und es wechselt immer eine Woche pro Klasse quasi. Ja. Und ja, nebenher natürlich muss man sich um seine eigene Anwesenheit kümmern und seine eigene Motivation, dann auch hierher zu kommen und sich um die Unterrichtsmaterialien zu kümmern, dass man im Unterricht folgt und so. Aber es ist jedem selber belassen. So. Schenkt sich jeder sein eigenes Bier ein. Und ja, wie Aaron sagte, so, es gibt dann auch noch Leute hier, die halt die SFE in ihren Talenten oder in dem, was sie halt gut machen, unterstützen. Wir haben auch verschiedene AGs, die sich um verschiedene, auch zum Teil politische Arbeit kümmern etc. Und ich habe für meinen Teil zum Beispiel unsere Schulflyer gemacht. Das war auch wofür ich mich bereit erklärt habe, so ja, auf wen habe ich Bock? Kann ich auch was aus meiner Mediengestaltung, Ausbildung mit reinbringen? Bringt der Schule was? Ich habe Spaß dran so. Und ja, also als große Belastung würde ich das jetzt eigentlich nicht sehen. Bei mir kam halt wieder altes Thema mit diesem Druckaufbau, dass ich einfach darauf achten musste, dass ich mich dadurch nicht zu sehr unter Druck setze. Aber das ist halt mein eigener Kopf. Ich werde hier ja nicht unter Druck gesetzt. Ja.
Ich denke, grundsätzlich konkret zu dem Druck kann man halt sagen, dadurch, dass man ja das tut, was einem selber irgendwo liegt, selbst wenn es viel Arbeit ist und irgendwie auch Stress bedeutet, lastet es trotzdem nicht zu schwer, weil es ja trotzdem irgendwas ist, was einem an irgendeiner Ecke auch Spaß macht, sonst würde es einem nicht so liegen.
Gibt es frühere Hassfächer, die diese Schule geschafft hat, vielleicht nicht in Lieblingsfächer umzudrehen, aber zumindest in Fächer, die jetzt keine Hassfächer mehr sind?
Also ich habe das Erlebnis gemacht, dass ja Standard Mathe, ja, sitzen geblieben, Abi verkackt, deswegen volles Programm, absoluter Todfeind. Also ich bin nicht dumm, das weiß ich. Aber mir fehlen einfach wirklich Basics aus 6., 7., 8. Klasse, die ich einfach, irgendwann habe ich halt angefangen drauf zu scheißen und das fehlt dann halt, ne? Und je älter man wird, je mehr Stoff man dann auf dem staatlichen Gymi machen muss, desto mehr, lass mich in Ruhe damit so. Und hier haben wir eine wunderbare Mathelehrerin, die meine Klasse übernimmt, die mir einen ganz neuen Zugang zu diesem Fach gezeigt hat, auch einen sehr einfühlsamen, die sich auch mit jeder Einzelperson auseinandersetzt und auf die persönlichen Geschichten eingeht und eben so in Anführungsstrichen Traumata mit einem so ein bisschen bekämpft und einen da leitet. Und es ist scheißegal, wenn du einfache Terme mit natürlichen Zahlen, dann macht sie halt das mit dir, weil das dir fehlt und du musst dich weder scheiße dafür fühlen, noch sonst. Das sind halt die Basics, die dann dazu führen, dass du irgendwann auch wieder Kurvendiskussionen lösen kannst. So. Ja, also das, was das angeht, habe ich echt hier einen super Zugang gefunden, auf jeden Fall.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für euch beide, für Claudia und Aaron. Verabschiede mich bei euch beiden mit einem Punkt in Mathe in der 12. Klasse. Danach habe ich es dann abgewählt. Ein Punkt in Mathe. Schönen Gruß an Herrn Meyer an dieser Stelle, falls er noch lebt. Ich befürchte das nicht, weil er damals schon ungefähr 1000 war und ich tatsächlich eben, ich glaube, seit der 10. Klasse nicht ein einziges Wort mehr in Mathe verstanden habe. Ja gut, damals gab es keine Berlin Rebel High School, heute gibt es die schon. Danke euch beiden für den Besuch in eine Stunde Film und weiterhin wie die Eltern sagen, ne? Alles Gute für die weitere schulische Laufbahn. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Also, wie lange läuft das denn schon, diese Sache? Wie lange?
4 Monate.
4 Monate?
Hm. 5 Monate, eigentlich.
Sie hat recht, ich habe Unrecht.
Guter Mann, gewöhnen Sie sich an diese Worte.
Es ist ein extrem spookiges erstes Treffen, dieser klassische, von vielen ja so verhasste Antrittsbesuch bei den Eltern der neuen Freundin. Und das geht hier auch Chris so, aber die Eltern seiner Rose sind dann doch irgendwie besonders merkwürdig aufgekratzt und so überfreundlich. Liegt's vielleicht daran, dass auf dem riesigen Anwesen der Familie alle weiß sind, bis auf den Gärtner und die Haushälterin und jetzt auch bis auf Chris? Augenscheinlich ja, aber Rose hat Chris im Vorfeld versichert, dass ihre Eltern keine Rassisten, ganz im Gegenteil, sogar große Obama-Fans sind und er sich wegen dieses Wochenendes auf dem Land und seiner Hautfarbe keinerlei Sorgen zu machen braucht. Mit dieser Ausgangssituation geht's rein in Get Out, den neuesten Mystery-Horror-Film von Produzentenlegende Jason Blum. Ihr wisst, das ist der Macher von unter anderem der Paranormal Activity und der The Purge-Reihe. Sinister ist auch von ihm. Über 150 Filme, die allermeisten davon Horror, hat der 48-Jährige schon produziert. In den USA ist Get Out jetzt der Film, der zurzeit ordentlich Staub aufwirbelt, weil er das Thema Alltagsrassismus ja mit fast schon so einer Art Fantasy-Horror vermischt. Seit Donnerstag läuft der Film auch bei uns, hatten wir letzte Woche keine Zeit drüber zu reden, tun wir deshalb heute. Ich finde ihn grundsätzlich nicht schlecht, auch wegen der Wahl des heiklen Themas. Mir ist er für einen Jason Blum-Film dann nur erstaunlich durchsichtig, denn was mit diesen Eltern nicht stimmt? Das ist von vornherein klar. Also da muss man nicht drauf kommen, das sieht man quasi. So, und wer dann 1 und 1 noch halbwegs zusammenzählen kann, der kommt leider auch schon viel zu früh auf den einzigen Twist, den der ganze Horror am Ende noch hat. Fand ich ein bisschen schade und ungewöhnlich für so ein Horrorgenie, auch wenn Blum ja immer schon eher Produzent als Regisseur war. Auch hier hat er mit der Regie wieder nichts zu tun gehabt. Da, also bei der Regie und auch am Drehbuch, hätte man durchaus noch horrormäßig ein bisschen verfeinern können. Trotzdem haben wir Anna Wollner auf Jason Blum angesetzt, denn wenn wir die Möglichkeit haben, so eine lebende Legende zu treffen, dann sagen wir selbstverständlich nicht nein. Wie unhöflich wäre das denn? Anna Wollner mit dem Meister des modernen Horrors.
How do I feel about being called the master of horror? I'm very flattered. I love it.
Ein bisschen einschmeicheln muss man sich schon bei ihm. Zu groß die Angst, dass Jason Blum sonst gleich loslegt und aus dem Horror-Nähkästchen plaudert, die Axt oder wahlweise die Kettensäge rausholt und erstmal einen seiner Filme nachspielt. Aber nein, Jason Blum trägt den Namen mit Stolz, wenn er auch erstmal korrigiert.
You know, I really like all movies. I particularly like scary movies. I'd prefer the master of scary than the master of horror, but I'll take the master of horror. I have a romantic feeling about movie theaters, and I feel like scary movies are one of the last genre that people really can enjoy collectively. I love watching a scary movie in a theater and seeing everyone jump together.
Wenn es in Hollywood einen Horrorexperten gibt, dann Blum. Gerade mal 48 Jahre ist er alt und hat schon über 115 Filme produziert. Sein Markenzeichen ist eben der Horrorfilm. Leute erschrecken, das mag er.
I mean, they want to be scared. You mean, why do they want to jump out of a plane? Or why do they want to go on a roller coaster? Or why do they want to see a scary movie? I think it's the same thing for all three, which is that it raises your adrenaline and makes you feel alive. Everyone's tolerance for it is different. A lot of people don't like it, but a lot of people do.
Blum weiß den Horror gezielt einzusetzen. Seine Filme heischen nie um die billigen Effekte, um einzelne Schockmomente. Für ihn kommt es auf das Zusammenspiel der einzelnen Elemente an.
The most important thing for a scary movie is not the scares. The most important thing is the story, the actors, the characters. The scares are easy. The hard part is what comes in between the scares. But if you really understand scary movies, you know that's the wrong thing to focus on to make a good one.
Die Geschichten, die Blum erzählen lässt, sind gut. Egal ob Paranormal Activity, Sinister oder die The Purge-Reihe, sein Markenzeichen, mach aus wenig viel, also aus wenig Budget viel Umsatz. Das Fachwort Mikrobudgetfilme.
Not in all genres, but I think in the horror genre they do work better because I think the more grounded a movie is, the less special effects, the less stunts, and even less movie stars, the more relatable it is, the more scary they are. So I do really feel like low budget benefits horror. Not all movies. A Marvel movie, I don't want to see a cheap Marvel movie. You know, I don't want to see a cheap Star Wars. but I definitely think scary movies are better if they're less expensive.
Seine Filme sind billig und effektiv, wie eben auch Get Out. Ein Film, in dem die Hautfarbe der Figuren im Vordergrund steht. Ein Film, der den Horror aus der alltäglichen Angst der schwarzen Bevölkerung in Amerika zieht. Ein Film zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
I mean, the film is clearly about racism. Jordan describes the movie as a black American man's nightmare and his own nightmare as living in America as a black man. Like, that's, it's the movie, literally, he wrote down what his nightmare was, and that's what Get Out is. And so I'm not surprised that it elicited talks about race, but I was surprised at how much the movie connected, how many people saw it and how much conversation it promoted. For sure, I was surprised.
Eine Sache, die wurmt ihn dann heute doch noch ein bisschen. Eine entgangene Chance, die in eine ganz andere Richtung geht. Blum hat Damien Chazelles Whiplash produziert und hatte La La Land so gut wie in der Tasche. Aber daraus ist dann doch nichts geworden. Vielleicht doch auch ein bisschen Glück für uns. Denn was Jason Blum aus La La Land wohl gemacht hätte, das wollen wir uns lieber nicht vorstellen müssen.
I don't know. Might have looked weird. Maybe it was meant to be.
So hat es angefangen. Bald haben wir uns wieder getroffen und viele Nächte zusammen verbracht und ganze Wochenenden. Und einmal sind wir ans Meer gefahren, als der Himmel grau war und tief verhangen, der Wind eisig und die Dörfer verlassen. Das war vielleicht die schönste Zeit, die wir zusammen hatten. So nah waren wir uns nie wieder. Ich möchte wirklich nicht sagen, ich hätte sie mehr geliebt als je eine andere, als ich je lieben würde. Worte sind banal, sie gehören zu Schlagern und Sentimentalitäten.
Sagt der Schriftsteller Max Zorn, gespielt von Stellan Skarsgård, der hier zu seiner Buchpremiere in New York aus seinem neuesten Roman vorliest. Seine Lebensgefährtin Clara war ihm schon vorausgereist, um an der US-Veröffentlichung mitzuarbeiten. Ist ja immer ein Haufen zu tun für so eine Buchpremiere eines Bestseller-Autors. Und in diesem neuen Roman schreibt Max also vom Scheitern einer Liebe in dieser Stadt New York. Und jetzt dürft ihr dreimal, nee, das ist zu viel. Einmal, das reicht. Raten, wen er bei seiner Rückkehr in die Stadt seiner allergrößten Liebe wieder trifft. Genau, eben jene Frau aus dem Roman Rebecca, gespielt von Nina Hoss. Die ist inzwischen eine sehr erfolgreiche Anwältin, stammt ursprünglich aus Ostdeutschland und lebt nun auch schon seit 20 Jahren in New York. Das erste Wiedersehen läuft in einer wirklich beeindruckenden weiblichen Eiseskälte ab, wie vielleicht nur Nina Hoss oder vielleicht noch Meryl Streep oder Catherine Deneuve sie spielen könnte. Aber Max bleibt dran, er will, nein, er muss Rebecca wiedersehen. Nach einem feuchtfröhlichen Abend mit seiner Frau und seinem New Yorker Verleger zieht Max auf eigene Faust los und steht plötzlich sturztrunken vor Rebeccas Lofttür und versucht, ziemlich albern, sie erneut von seiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen.
Tief im Innern bin ich ernst.
Gut, dass ich diese Seite nie kennengelernt habe, die tief in dir ist. Gut, dass du die für dich behalten hast.
Hast du die Wohnung gekauft?
Tja, wie soll ich sie sonst bekommen haben?
Mit eigenem Geld?
Ja, mit eigenem Geld.
Was für eine Anwältin bist du?
Ich habe als Staatsanwältin für den Bezirk gearbeitet. Dann wurde ich von einer Anwaltskanzlei engagiert und wechselte auf die andere Seite. Und dann kam eine andere Kanzlei, größer und besser. Wenn du nicht in den Knast willst und viel Geld hast, verbringst du früher oder später Zeit in meinem Büro.
Nein, in Rebeccas Büro will Max nicht, es sei denn, es gibt dort vielleicht eine Ausziehcouch. Oder wenigstens eine Auszieh-Rebecca oder vielleicht beides. Max kann nicht aufhören, an früher zu denken und auch Rebecca hatte natürlich einen Grund, beim ersten Wiedersehen noch so eiskalt zu Max zu sein. Tiefe Verletzungen haben tiefe Wunden hinterlassen und so weiter. Mann liebte Frau, Frau liebte Mann. Es klappte nicht, Jahrzehnte später der zweite Versuch unter denkbar ungünstigsten Vorzeichen. So simpel die Geschichte ist, die Volker Schlöndorff da möglicherweise teilautobiografisch erzählt, so sehr hat sie mich dann doch getragen. Vielleicht, weil da nichts Trutschiges dran ist, dass Schlöndorff da trotz der großen Romanze im Hintergrund ein sehr nüchterner Beobachter der Szenerie bleibt, also ganz im Stile von Max Frisch und uns da nicht zusülzt mit großer Rosamunde-Pilcher-Romantik. Stellan Skarsgård und Nina Hoss sind außerdem so tolle Schauspieler, die sich dieses Liebes-Hin- und Her super ergänzend zuspielen. Irgendwie saß ich da drin, hatte keine wirklich hohen Erwartungen und bin am Ende raus mit so einem warmen Gefühl im Bauch. reicht mir manchmal. So ein unaufgeregt schöner Film voller Literatur und gelebter, formvollendeter Sprache. Wenn ihr auf sowas Bock habt, dann guckt ab Donnerstag gerne Rückkehr nach Montauk. Das schreibt sich übrigens M-O-N-T-A-U-K, also Montauk, und ist der Name eines kleinen Dorfes an der Spitze von Long Island. Nicht, dass ihr denkt, ich könnte das Wort Montag nicht richtig aussprechen. So, meine allerliebsten Lieblingshörer, das war es schon wieder mit Eine Stunde Film für heute Abend. Ich schicke euch nicht ins Bettchen, ohne euch noch eine kleine Fernsehempfehlung mit auf den Weg zu geben, wenngleich auch eine etwas kostspielige, denn das, was da gestern Abend gestartet ist, gibt es nun mal nur bei TNT-Serie. Könnt ihr beispielsweise über T-Home Entertain empfangen oder auch über Sky, müsst ihr aber in jedem Fall bezahlen. Wenn ihr da Zugang zu habt, dann könnt ihr seit gestern, da ging's los, endlich vier Blocks gucken. Diese Mafia-Thriller-Serie, die in Berlin-Neukölln spielt, mit unter anderem Kida Ramadan und Freddy Lau in den Hauptrollen. Super Serie, haben wir zur Berlinale sehr gefeiert. Da habe ich neulich beim Deutschen Filmpreis noch mit Hauptdarsteller Kida Ramadan drüber gesprochen.
Es ist zurzeit mein Lieblingsprojekt. Ich bin jeden Tag auf Promophase. Ich war gerade in Frankreich. Hab bei einem sehr bedeutenden Filmfest den Preis abgeräumt als besten Hauptdarsteller. Und ja, ich meine, Deutschland wird ein neues Genre sehen.
Sagt ein sichtlich von sich überzeugter Kida Ramadan, kann er in dem Fall tatsächlich aber auch sein. Super starke Serie, also wenn ihr die Möglichkeit habt. Seit gestern angelaufen, 6 Folgen hat die erste Staffel. Alle hoffen, dass es weitergeht. Läuft auf den genannten Sendern quasi seit gestern Abend rund um die Uhr. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, reinzugucken, tut das. Es lohnt sich tatsächlich sehr. Damit schicke ich euch nun wirklich in eine gute Nacht. Tom Westerholt ist raus für heute. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Bis nächsten Dienstag, 20 Uhr, eine Stunde Film. Macht's gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.